Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bitten. Herr, segne du Reden und Hören. Amen. Der Predigttext steht bei Johannes im 15. Kapitel. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Liebe Gemeinde, bleibt in meiner Liebe. Das ruft uns Jesus heute zu. Das ist unser Auftrag. Ein großer, ein schöner Auftrag. Mit wunderbaren Folgen wie Friede und Segen und Sicherheit und Wohlergehen und anderes mehr. Was es für Folgen hat, wenn statt Liebe Hass gepredigt wird, zum Beispiel mörderischer, religiös begründeter Hass auf die Juden, das hat das unbeschreiblich schreckliche Massaker ja der Hamas gezeigt, dann hat das andere Folgen. Und darauf muss Israel reagieren, wenn es nicht untergehen will. Stehen wir bitte an Israels Seite in dieser schweren Zeit, wo sie die Folgen spüren müssen, wenn statt Liebe Hass gepredigt wird. Und üben wir es, in der Liebe zu bleiben, die aus dieser Welt zu weichen scheint. So sagt Jesus direkt nach unserem Predigtabschnitt: Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Das heißt doch, hinter dem Judenhass steht eigentlich ein Hass auf Gott, ein Hass auf Jesus. Hier prallen Judentum und Christentum auf der einen Seite und Islam auf der anderen Seite aufeinander, weil sie nicht miteinander vereinbar sind. Und was ist unser Job jetzt? Im Psalm 122, da werden wir aufgerufen: Betet für den Frieden Jerusalems. Wer dich liebt, dem soll es gut ergehen. Hinter deinen festen Mauern soll Friede herrschen und in deinen Palästen soll man sicher wohnen. Weil mir meine Verwandten und Freunde am Herzen liegen, wünsche ich dir, Jerusalem, Frieden und Glück. Weil in dir das Haus des Herrn unseres Gottes steht, setze ich mich für dein Wohlergehen ein. Wie passend, auch für unsere Zeit. Betet für Jerusalem, betet für den Frieden Jerusalems. Wer dich liebt, dem soll es gut ergehen. Hier eine unkommentierte Randbemerkung, was ich in der Presse gelesen habe. Greta Thunberg und die Klimaschutzbewegung Fridays for Future, die stehen übrigens auf der anderen Seite, also auf der Seite der Palästinenser. Ich wiederhole, was für uns Christen gelten soll. Wer dich liebt, also wer Jerusalem liebt, dem soll es gut ergehen. Was zur Zeit des Propheten Amos aktuell war, das erfüllt sich jetzt auch schon wieder. Er sagt in Gottes Namen, so spricht der Herr, die Leute von der Philisterstadt Gaza begehen ein abscheuliches Verbrechen nach dem anderen. Wie aktuell, aber es ist viele, viele Jahre alt, diese Prophezeiung. Das geschieht vor unseren Augen, was die Bibel vorausgesehen hat. Wir wollen an Israels Seite stehen. Ja, und jetzt redet Jesus von Liebe mitten in einer mörderischen Welt, in der es so viel Hass und so viel Gewalt und so viel Tod gibt. Liebe Gemeinde, ist das nicht zu viel verlangt, wenn Jesus sagt, liebt euch untereinander? Auch die Antisemiten und die Judenmörder, auch die Christenverfolger, soll ich die lieben? Mal heruntergebrochen auf unsere Situation, gilt das mit dem Lieben auch für die Familie, mit der man seit Jahrzehnten im Streit liegt? Soll man die lieben? Ist es möglich, diese und andere in unseren Augen unmögliche Menschen zu lieben? Von uns aus wohl kaum. Der Evangelist Johannes aber zeigt uns einen Weg zur Liebe, den einzigen. Er schreibt in seinem ersten Brief, 1. Johannes 4, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Ich glaube, das ist der Schlüssel zur Liebe und zum Lieben. Er hat uns zuerst geliebt. Gott hat uns zuerst geliebt. Ja, wenn Gott uns zuerst geliebt hat, ist vielleicht von unserer Seite sogar ein bisschen Feindesliebe möglich. Er hat uns zuerst geliebt. Darüber wollen wir nachdenken. Und ein kleines Beispiel. Die leitende Oberin führte einen Seelsorger durch die verschiedenen Stationen der psychosomatischen Klinik. Dabei sagte sie bemerkenswerte Sätze, nämlich, der überwiegende Teil unserer Patienten ist hier, weil er nicht genügend geliebt hat, beziehungsweise nicht genug geliebt worden ist. Das ist eigentlich die tiefste Ursache ihres Krankseins. Alles andere sind nur Symptome. Daraus zog sie die Schlussfolgerung, und ich finde, diese Schlussfolgerung ist eine hilfreiche Anleitung für das Heilwerden zwischenmenschlicher Beziehungsstörungen. Sie sagte, also müssen wir unsere Patienten durch die Liebe lehren. Durch die Liebe lehren. Jede Begegnung kann zum Anlass genommen werden, ihnen in Liebe zu begegnen. Viele denken bei solchen Sätzen, ja, so ist es, auch ich bin zu wenig geliebt worden. Wenige kommen vielleicht zu der Überlegung, könnte ich auch zu wenig geliebt haben? Dazu kommt die Tatsache, viele zwischenmenschliche Beziehungen sind wesentlich von Sympathie und Antipathie geprägt. Welche Bedeutung kommt da eigentlich der Liebe zu? Vielleicht denken Sie jetzt, was wissen wir schon von Lieben? Was ist das eigentlich, Liebe? So viele gebrauchen dieses Wort und nehmen es in den Mund. Alle Welt redet von der Liebe. Die Tageszeitungen, die Magazine, Filme und Fernsehen. Doch wer sagt uns eigentlich, was Liebe wirklich ist? Liebe Gemeinde, in unserem Lieben steckt oft ein heimlicher Defekt, so möchte ich es mal ausdrücken. Und das hat seine Ursache darin, wir lieben immer um deswillen, was wir empfangen, was wir am anderen haben, was er uns einbringt, das lieben wir. Keiner von uns liebt zuerst oder fast keiner. Bei uns ist es meist umgekehrt. Es muss erst etwas Begehrenswertes, etwas Liebenswertes da sein, etwas, das wir besitzen wollen, was unsere Liebe reizt. Wir lieben aus dem Haben wollen. So ist es häufig. Bei Gott ist es ganz anders. Seine Liebe hebt sich befreiend, aufatmen lassend von unserer Liebe ab. Gott liebt voraussetzungslos. Gottes Liebe ist darin so göttlich, dass wir sie gar nicht in einem Atemzug mit unserer Liebe nennen können. Gott liebt zuerst. Er hat uns zuerst geliebt. So wird es uns im Predigttext gesagt. Gott kommt uns mit seiner Liebe immer zuvor. Ist es nicht so, dass wir erst was leisten müssten, etwas aufbauen müssten? Nein, so ist es nicht. Er kommt zu uns herunter. Sozusagen ist er der heruntergekommene Gott. Er kommt in unsere Verhältnisse, auch die lieblosen Verhältnisse. Er kommt in unser Leben, in unsere manchmal heruntergekommenen Verhältnisse, was unseren Glauben und unser Leben und Lieben angeht. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns zuerst geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Das steht auch im ersten Johannesbrief. Dass Gott uns zuerst geliebt hat, das sind nicht nur Worte, das ist Realität, das ist erfahrbar. So sehr liebt uns Gott, dass er seinen einzigen Sohn, sein Liebstes, sein Größtes dahingibt, für uns Menschen sterben lässt, damit alle, die ihm ihr Leben anvertrauen, eben nicht verloren gehen, sondern Rettung erfahren, für Zeit und Ewigkeit Anteil haben am Leben, am Lieben, am Wesen Gottes. Und Gottes Wesen ist eben Liebe. Welch ein Vorrecht, dass wir das spüren dürfen, Gottes Liebe. Liebe Gemeinde, fragen wir uns noch einmal, was haben wir denn eingebracht? Oder was könnten wir einbringen, das Gott reizen müsste, uns lieb zu haben? Was haben wir denn für Voraussetzungen geschaffen, dass er sagt, ich bin für dich, ich liebe dich? Tatsächlich ist es doch so, dass Gott unsere Armut, unsere gottverlassene, todverfallene Existenz durch seinen Sohn Jesus Christus umwandelt in das ewige Leben. Wenn wir dieses Geschenk annehmen, wenn wir das zulassen, dann gestaltet seine Liebe unser Leben um. Wenn wir schon etwas bringen, dann doch vor allem unser Misstrauen, unsere Feindschaften, ja vielleicht sogar unseren Hass, unsere Angst, unser Versagen, unseren Eigenwillen, vielleicht sogar unseren Widerwillen gegen seine bedingungslose Gnade. Mit einem Satz zusammengefasst, was wir bringen können, dürfen und sollen, das ist unsere Schuld, die im Tod als Bezahlung für unsere Sünde eben gipfelt. Gott findet also eigentlich gar nichts Liebenswertes an uns, nichts, das ihn reizen müsste, uns zu lieben. Gott liebt uns nicht, weil wir so wertvoll sind. Wir sind so wertvoll, weil Gott uns liebt. Das hat der berühmte Theologe Helmut Thielicke gesagt. Ich wiederhole nochmal dieses Zitat. Gott liebt uns nicht, weil wir so wertvoll sind. Wir sind so wertvoll, weil Gott uns liebt. Seine Liebe macht uns ganz wertvoll. Uns so zu lieben, das gehört zur Majestät, zur Freiheit, zur Souveränität Gottes. Wir müssen uns nicht erst anders, besser machen. Gott liebt uns inklusive, also einschließlich unserer Schuld. Gott sagt nicht, ich liebe dich erst, wenn du dich geändert hast. Nein, er knüpft seine Liebe nicht an Vorbedingungen, so wie wir, wenn wir beispielsweise sagen, erst wenn sich mein Nachbar ändert, werde ich mich mit ihm versöhnen, werde ich mit ihm in Frieden leben. Nein, bei Gott ist es anders. Es bleibt immer bei diesem zuerst geliebt. Und es gibt nichts, was dieser Liebe Gottes eine Schranke und unüberbrückbare Grenzen setzen könnte. Es sei denn, wir wollen nicht, dass Gott uns liebt. Aber er liebt den Sünder, den Rebellen, den, der aufbegehrt gegen ihn und sein Wort. Aber die Sünde, das Aufbegehren selber, das liebt er nicht. Liebe Gemeinde, in Johannes 3, da steht das bekannte Wort: Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern wird das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie vor dem Verderben zu retten. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt werden. Wer aber nicht an den Sohn Gottes glaubt, über den ist wegen seines Unglaubens das Urteil schon gesprochen. So steht es in Johannes 3 nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Liebe Gemeinde, es ist wichtig zu wissen, Glaube kommt aus der Gewissheit, von Gott zuerst geliebt zu sein. Da ich geliebt bin, kann ich alle Selbstliebe aufgeben. Ich muss nicht mehr in Selbstsucht meine egoistische Eigenliebe suchen und pflegen. Ich benötige das nicht mehr. Ich bin geliebt, zuerst geliebt, von Gott geliebt. Diese Liebe rettet mich aus dem Herrschaftsbereich alles Bösen. Auch wenn er, der Widersacher Gottes, der Fürst der Welt genannt wird, ist und bleibt Gott dieser Welt und der Gott der Liebe. Gottes Absicht ist unsere Rettung zum ewigen Leben, unsere Rettung aus Tod und Sündenverfallenheit, unsere Rettung aus unserem Eigenwillen, unserer Schuld, aus dem, wo wir uns nicht selber retten können. Rettung, das heißt, es wird uns aus einer menschlich aussichtslosen und hoffnungslosen Lebenslage geholfen. Ein Ertrinkender wird gerettet, ein Verunglückter, ein Todkranker. Rettung, das heißt, es wird einem Menschen in seiner Lebenslage geholfen, in der er sich nicht mehr selber helfen kann. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, der wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wie großartig, dass wir hier aus dieser Liebe Gottes heraus leben und lieben können. Lasst uns also lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.